So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Zu einer neuen Folge unseres Zukunftspodcasts in unserem, ich sag mal, etwas wilden Monat. Denn das Oberthema diesen Monat ist eure Wünsche. Wir behandeln und besprechen die Themen, die ihr euch so gewünscht habt. Und heute geht es um eines, das ziemlich leise ist und eher so im Hintergrund wirkt. Um die Pflege von Angehörigen.
Dabei ist es wirklich ein großes Thema und was du eben schon gesagt hast, da wird erstaunlich wenig drüber gesprochen, obwohl es doch für wirklich viele Menschen fester Bestandteil des jeweiligen Alltags ist. Denn Pflege ist ja nicht nur etwas, was jetzt Fachkräfte im Krankenhaus oder in den Altersheimen geleistet wird. Es ist etwas, was oft auch zu Hause passiert, in den Wohnzimmern, in den Küchen, auf dem Weg zur Apotheke, ganz gleich.
Genau. Und da steigen wir heute etwas tiefer ein, denn wer pflegt eigentlich, wie oft und wie hat sich das über die Jahre verändert? Und natürlich werfen wir auch einen Blick in die Zukunft.
Dann lass uns doch anfangen und direkt schon mal auf einige Zahlen schauen. Also ich habe nochmal nachgeguckt, im Jahr 2025 sagt mehr als jeder achte Bürger, also 13%, dass sie wenigstens einmal pro Woche einen Angehörigen pflegen. Wenn ich mir das jetzt so mal für einen Monat anschaue, ist es fast jeder fünfte. Und klar, also die monatlichen sind natürlich auch die wöchentlichen enthalten, also ist jetzt nicht plus, aber es ist eben doch ein ganz schön großer Anteil von Bundesbürgern, die es als fast normal ansehen, mal eben zu helfen, ganz gleich, ob es jetzt in der Familie ist, in der Nachbarschaft oder wo auch immer.
Und spannend ist auch, dass der Anteil in den Jahren auch gestiegen ist. Also wenn ich mal geschaut habe, vor 15 Jahren, also im Jahr 2010, da waren es eben 15% der Deutschen, die monatlich, regelmäßig jeden Monat irgendjemanden gepflegt haben. Und wöchentlich waren es, ich sage jetzt mal, nur 11%.
Ja, aber es ist schon eine deutliche Steigerung, ne? Also das merkt man schon von 15 auf jeden fünften. Das ist eben doch klar. Wobei es mich jetzt auch nicht völlig überrascht. Also wir haben einfach eine alternde Gesellschaft, wir haben mehr Hochbetagte, das sind immer Menschen über 80 Jahren, da natürlich steigt dann auch das Risiko von chronischen Erkrankungen, aber wir haben eben nicht unbedingt mehr Pflegekräfte und viele Familien springen deshalb mittlerweile ein. Man könnte auch schon so fast als erste Antwort oder als erste These des heutigen Tages sagen, die Pflege hat sich ein Stück weit privatisiert.
Und auch klischeehaft, denn der erste Blick auf die Zahlen verrät auch, dass Frauen sich vor allem engagieren und deutlich häufiger Angehörige pflegen als Männer. Mhm. Also jetzt dieses Jahr, 2025, waren es 22% der Frauen, die mindestens einmal im Monat jemanden gepflegt haben. Bei den Männern waren es 16%.
Ja, und wenn du dir da die Vergleichszahlen anschaust, da haben wir auch nochmal reingeguckt, 2010, da war es schon, ein bisschen hat sich verbessert. Also damals waren es 11% der Männer, 18% der Frauen, aber auch da schon ein großer Unterschied. Also Männer holen da wirklich langsam nur auf und Frauen tragen nach wie vor Hauptlast. Jetzt kann man natürlich irgendwie wieder sagen, naja, klar, es ist auch weniger Berufstätige, aber sicherlich auch noch klassische Rollenbilder und dass Frauen sich da auch häufiger eher Verantwortung übernehmen wollen.
Ja, Fun Fact, wieder aus Japan, da gibt es ja einen Pflegeroboter, den Robier, also so wie ein Bär mit großen Greifarmen, der eben dabei hilft, Menschen zu heben, umzulagern. Und das Ziel davon ist eben, dass ältere Menschen länger selbstständig zu Hause bleiben können. Also dass damit den Angehörigen geholfen wird, diese Pflege auch zu übernehmen. Und in den Pflegeeinrichtungen ist es ungefähr in jeder zweiten schon so, dass es dort eben tatsächlich auch so robotergestützte Assistenzsysteme gibt, wie man sagt. Und ja, es klingt irgendwie noch so futuristisch.
Für uns irgendwie noch undenkbar, habe ich immer das Gefühl. Also wir bringen ja häufiger mal ein Beispiel aus Japan, weil gerade was diese ganzen technischen Errungenschaften angeht, da das Land der aufgehenden Sonne wirklich einfach weiter
ein Vorreiter ist.
Total, muss man wirklich so sagen. Und das ist da schon, das ist wieder ein schönes Beispiel, ja. Was ich übrigens noch interessant fand, wo wir eben jetzt diese Unterschiede bei Frauen und Männern hatten, das weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber Menschen auf dem Land pflegen häufiger als jetzt Leute in den Großstädten. Und das hat mich auch jetzt nicht wirklich überrascht, aber.
Nee. Genau, weil man würde aber davon ausgehen, dass die familiären Strukturen auf dem Land ja oft enger sind. Oder dass halt es eben viel, viel weniger professionelle Pflegeangebote gibt. Also diejenigen auf dem Land sind dann vielleicht auch eben darauf angewiesen.
Dass es alternativlos sozusagen ist, ne? Ja. Ja, das ist auch ein guter Punkt, glaube ich. Ja, da hast du recht. Also insofern wahrscheinlich wirklich beides zusammenkommt, dass das ein Grund ist.
Dann muss man natürlich auch bedenken, Pflege ist ja nicht gleich Pflege. Also es ist ja ein sehr, sehr großer Begriff. Und erreicht vom wöchentlichen Arztbesuch mit der Mutter, jemanden zu begleiten, für jemanden, für den Nachbarn einzukaufen, Medikamente zu verabreichen, bis eben hin zu dieser intensiven Rund-um-die-Uhr-Betreuung.
Ja, da hast du natürlich völlig recht. Also das ist, Pflege ist wirklich sehr, sehr vielfältig und man ist halt selbst dadurch eben auch schnell betroffen, glaube ich. Also das sind ja diese kleinen Hilfen, wenn sie halt regelmäßig, wenn sie verlässlich dazu zählen, wie du eben auch schon angesagt, die du eben schon genannt hast. Das ist, das zählt alles schon zur Pflege hinzu. Also es gibt ja mal so offizielle Sachen, Weltgesundheitsorganisation, die liefert auch eine ganz gute Definition von Pflege. Das ist halt eben, wenn es unbezahlt ist, wenn es familiär ist, wenn es freundschaftlich ist und die nennen das dann immer Sorgearbeit, also dass man sich um jemanden sorgt und dann eben entsprechend was macht. Und das sind schon mittlerweile viele, also wir haben eben schon die Zahlen gesagt, also um das auch mal ins Verhältnis jetzt zu rücken, wie viel werden zu Hause betreut, wie viel werden in nicht zu Hause betreut. Also in Deutschland werden 4 von 5 Pflegebedürftigen zu Hause betreut. Das ist in Ländern, jetzt weiß ich nicht, guck Richtung Skandinavien, dass der Anteil der stationären Pflege viel, viel höher. Kannst du ja sagen, naja klar, bessere staatliche Finanzierung, mehr Angebote sicherlich, aber bei uns pflegen wir halt eben schon auch viele einfach dann zu Hause.
Und es gibt auch Studien, die das Ganze mal umgerechnet haben, das ist auch ein großer Wirtschaftsfaktor, denn pflegende Angehörige leisten in Deutschland über 2/3 aller Pflegeleistungen und das unbezahlt. Mhm. Also würde man das in Geld umrechnen, wären das über 40 Milliarden Euro. Fast zweimal so hoch wie das Budget zum Beispiel für Bildung und Forschung vom Bundesministerium.
Ist schon Wahnsinn,
also,
oder?
Das ist schon ziemlich viel, ja.
Also was wir an Bildung und Forschung pro Jahr ausgeben, das ist das Doppelte, was pflegende Angehörige leisten. Also es ist schon wirklich, wirklich viel, ja.
Ja. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass ja Pflegen jetzt nicht nur, ich sorge mich ein bisschen um jemanden ist, sondern es kann ja auch körperlich und seelisch ziemlich belastend sein. Und ja, viele ja auch eben sagen, dass sie dann ja schon sehr erschöpft sind oder überfordert sind oder auch ein bisschen vereinsamen.
Das finde ich ja, wenn du das jetzt sagst, das sagen viele, das finde ich ja gut. Also viele sprechen ja da nicht mal darüber, die pflegen einfach. Also insofern ist ja auch wichtig, denen mal dann auch eine Stimme zu verleihen. Und glaube ich, den Großteil macht es halt einfach eben aus dieser, natürlich auch viele aus Liebe und Gewohnheit, aber sicherlich einige auch aus Pflichtgefühl. Und dann haben die natürlich weniger Raum und weniger Zeit für sich. Also die müssen oftmals ja nebenbei dann auch noch berufstätig sein. Aber die eigenen Hobbys, die eigenen sozialen Kontakte, die leiden natürlich auch ein Stück weit darunter, wenn du es halt eben machst. Und das siehst du auch, wie belastend das Ganze ist, um da auch noch mal eine Zahl zu nennen. Es gibt jährlich immer eine Statistik, in welchen Berufsgruppen der Krankenstand am höchsten ist. Und in der Pflege ist der höchste Krankenstand aller Berufsgruppen. Also jemand, der in der Pflege arbeitet, ist im Durchschnitt 39 Tage krank. Das ist fast doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt. Also wirklich eine sehr, sehr belastende Tätigkeit.
Auf jeden Fall. Was muss sich ändern?
Ja, das ist eine große Frage. Also es sind natürlich viele Konzepte schon ausprobiert worden. Ich glaube, wenn wir jetzt über die professionelle Pflege reden, dann ist es, glaube ich, flexiblere Arbeitszeitmodelle. Wenn du jetzt über die private Rente redest, da fällt dann auch die flexibleren Arbeitsmodelle mit rein, weil dann du mehr Möglichkeiten hast. Man müsste wahrscheinlich auch irgendwann mal darüber nachdenken, müsste das doch irgendwie gratifiziert werden, also dass du Rentenpunkte dir anrechnen lassen kannst, wenn du pflegst, also ähnlich wie du es ja für die Erziehung machst, könntest du es ja auch für die Pflege machen. Wesentlich für mich, glaube ich, natürlich auch immer die Anerkennung. Also wir müssen es einfach als Gesellschaft anerkennen, wenn jemand pflegt, wenn er die Familie, die Nachbarn sich drum kümmert. Das ist natürlich, was unsere Gesellschaft auch zusammenhält und wie eine Gesellschaft funktioniert.
Ja, vielleicht braucht es auch ein bisschen mehr Innovation.
Ja.
Also von Apps, die das Ganze besser organisieren, ja, so digital alles festhalten, Plattformen, wo man sich ehrenamtlich unterstützen kann. Ich komme da drauf, weil in Finnland zum Beispiel, da gibt es digitale Hilfsnetzwerke, in denen man als Nachbar gezielt Unterstützung anbieten oder finden kann. Gibt's, ich gehe natürlich auch schon, aber dort wird es eben von den Kommunen organisiert.
Clever.
Ja, und wie du vorhin schon gesagt hast, pflegende Angehörige haben einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen oder auch Burnout. Und gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, ich finde, wir reden jetzt die ganze Zeit alles so negativ. Es ist ja auch etwas Schönes, sich um jemanden zu kümmern. Ne? Man bekommt ja auch was zurück.
Total.
Es sind ja auch die Liebsten, um die man sich dann meisten kümmert. Also ist das so ein bisschen so ein Balanceakt, auf dem die Menschen, die das machen, sich bewegen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch wenn wir jetzt über die Zukunft vielleicht so die Brücke schlagen wollen, wenn wir Pflege uns in 20 Jahren anschauen, dann, glaube ich, müssen wir halt eben zusehen, wie du eben gesagt hast, viele machen es natürlich auch gerne und es tut auch wirklich gut, anderen zu helfen, aber es ist, für mich bleibt es trotzdem irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist ähnlich wie Kinderbetreuung, also warum nicht wirklich drüber nachdenken, dass du steuerliche Vorteile hast, dass du Bildungsgutscheine hast, dass du irgendwie, weiß ich nicht, wenigstens ÖPNV frei nutzen kannst, um zu deinen Angehörigen hinzukommen. Warum nicht irgendwie da auch einfach eine Anerkennung in Form von Gutschein für Kultureinrichtungen oder ähnliches. Also ich finde, sowas sollten wir schon drüber nachdenken. Natürlich, du hast jetzt dieses Beispiel aus Finnland gebracht, in der Nachbarschaft, können wir jetzt ja auch sagen, gut, erweitern wir es von der Nachbarschaft, machen wir es hin auf generationsübergreifende Projekte, dann könnte die Last natürlich auch nochmal anders verteilt werden. Also das sind alles Sachen, das hört sich gut an. Wir müssen jetzt halt nur die Schritte auch gehen, dass wir da hinkommen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
Ja, ich finde, du hast aber gerade etwas so nebenbei erwähnt, und zwar, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, ähnlich wie bei der Kinderbetreuung. Und ich finde, das ist natürlich total super, dass es Elternzeit gibt, dass es Elterngeld gibt, dass man sich halt eben die Zeit dafür nehmen kann, die Kinder die ersten Jahre irgendwie zu begleiten. Und warum gibt es nicht das gleiche Pendant für die Pflege? Also, ja. Das ist, dass man sich dann eben auch in der Mitte des Lebens rausnehmen kann aus dem Job, dass der gesichert ist, weil ich mir Pflegezeit nehme, weil die Eltern vielleicht jetzt gerade das brauchen oder man hat eben auch einen Pflegegeld bekommt, so wie Elterngeld. Für ein Jahr ist das Gehalt irgendwie substituiert. Solche Ideen finde ich tatsächlich denkenswert.
Ja, also das ist spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe da privat auch mal drüber nachgedacht. Also meine Mama ist jetzt dieses Jahr 90 geworden und wohnt zwar in ihrer eigenen Wohnung, kriegt das alles gut hin, aber ist natürlich körperlich mittlerweile auch das eine oder andere schwerer. Und sie wohnt halt doch irgendwie 150, 160 Kilometer entfernt und es bleibt alles irgendwie bei meiner Schwester hängen, die das super macht. Aber ich habe auch konkret drüber nachgedacht, ob ich an der Uni einfach mal ein bisschen die Zeiten verkürze, um einfach jetzt zu sagen, ich will noch für meine Mama öfter da sein, möchte öfter hinfahren. Also weil man einfach, ich will das ja auch gerne machen. Also es ist jetzt für mich kein Pflichtgefühl und ich frage mich ja oftmals, okay, war ich heute jetzt wieder ein guter Vater, ein guter Ehemann, war ich ein guter Freund, war ich ein guter Arbeitnehmender, das kann man sich alles fragen, kann ich überall wahrscheinlich einen Haken hinmachen, war ich ein guter Sohn, ist wieder jetzt Wochen her, dass ich meine Mama gesehen habe, also das finde ich, kann man ja auch durchaus nochmal, würde ich auch für mich selbst irgendwie nochmal drüber nachdenken, ob man das nicht eher noch stärker einbauen kann. Ja. Hast du eigentlich jemals Angehörige gepflegt?
Ich selber nicht, nee.
Und in der Familie
das
bei euch irgendwie?
Nee. Ich weiß tatsächlich, dass jemand musste immer in die Reha und er wollte das nicht wollte das nicht in so einem Reha-Klinikum machen, sondern und dann musste da jeden Tag gefahren werden. Und ich fand das total toll, wie die das geschafft haben, ein Netzwerk aufzubauen. Ja. Und da weiß ich, dass meine Eltern mitgemacht haben, dass halt irgendwie alle immer so 3 Tage, 4 Tage lang ihn dann, der eine hat morgens gefahren, der andere hat abends wieder abgeholt. Das war halt schon immer eine Strecke von irgendwie so einer Stunde.
Ja.
Und das haben die echt dann über diese 8 Wochen oder sowas abgedeckt durch Familie und Freunde.
Cool.
Dass der mal in die Reha gefahren wurde. Ansonsten ist es aber, ich merke das schon in meinem Umfeld, ein großes Thema, wenn es auch ums Wohnen geht, so um die Eltern mitzudenken.
Total.
Gerade mein Mann ist ja auch Einzelkind, so da ist, kann man es auch nicht jetzt auf verschiedene Schultern.
Zieht Schwiegermuttern irgendwann ein. Ja.
Genau, ja, wie bekommt man das hin? Ne? Wo will man leben? Ziehen wir dann dorthin? Kommt sie zu uns? Ich finde es halt auch wichtig, da jetzt schon drüber zu sprechen, wo jemand noch so klar ist, ne? Und
total.
Das auch
was
wirklich entscheiden
die
kann.
Ja,
genau.
Das ist schon echt entscheidend, ja. Mhm. Das stimmt. Mhm. Eine Sache, die ich übrigens noch erwähnen wollte, weil ich das bei den heutigen Podcast eine Zahl, die ich rausgesucht habe, das passt jetzt nicht direkt rein, aber ob dich das überrascht hat, ich habe mal nachgeguckt, den Anteil ausländischer Pflegekräfte in der Altenpflege, wie der sich verändert hat. Der hat sich von 2013 auf 2025 von 7 auf 18% mehr als verdoppelt.
Ja.
Also wenn man sich das anschaut, wie wichtig dieser Sektor ausländische Pflegekräfte in der Altenpflege mittlerweile sind, ist fast ein Fünftel aller Pflegekräfte haben eben keinen deutschen Pass. Das darf man nicht vergessen. Und das wirklich ohne diese, die Zahl war immer 300.000 Hilfskräfte, die wir hauptsächlich aus Ost- und Südosteuropa haben, die dann auch noch in der häuslichen Pflege tätig sind, weil sie in den privaten Haushalten sind, die können die Pflege in Deutschland überhaupt nicht aufrechterhalten.
Genau. Das habe ich nämlich auch gehört, dass wenn das, also ohne die ausländischen Fachkräfte würde Pflege überhaupt nicht funktionieren.
Nein.
Und ich habe im Fernsehen mal eine Reportage darüber gesehen, dass ein Bürgermeister, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, weißt du, welches südamerikanische Land es war? Aus irgendeinem südamerikanischen Land.
Stimmt.
Leute wirklich immer rekrutiert und die das total gut funktioniert. Die haben dann auch Zeiten, bekommen einmal im Jahr Flüge nach Hause, um ihre Familie zu sehen und in dem Ort aber auch wirklich sehr, sehr gut integriert werden durch Paten und das da wirklich total Nutzen ist. Und er einfach sagt, wir könnten unsere alten Leute hier im Ort überhaupt nicht betreuen. Und deswegen, das fand ich auch irgendwie eine ganz witzige, moderne, zukunftsorientierte Idee.
Ja, das stimmt, ja. Wir sind da leider schon wieder fast am Ende. Also haben wir schon so ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Heute würde ich fast enden so im Appell. Also an die Zuhörer vielleicht auch mal, fragt doch einfach mal auch bei euch rum und jetzt nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch in der Nachbarschaft. Wer pflegt, wer vielleicht auch Unterstützung braucht, macht das ein Stück weit sichtbarer. Sprecht darüber, übernehmt vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar selbst Initiative. Ich glaube, dann können wir in Zukunft dann auch irgendwann nicht mehr sagen, Einzelne müssen pflegen, sondern dann sagen wir vielleicht öfter, wir dürfen für andere auch ein Stück da sein, denn die bekommen die Unterstützung, die ich mir dann im Alter vielleicht auch wünsche.
Sehr schön.
In diesem Sinne, bleibt neugierig.
Macht's gut und bis nächste Woche.
Ciao.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.